Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Ich habe in meinem Leben 3 schwarze Mambas in freier Wildbahn gesehen. Und zwar immer im südlichen Afrika. Einmal am Chobe River, aus einem Safari-Auto hinaus, da schlängelte sich die schwarze Mamba so durch das Ufergras. Und dann einmal auf einem Feldweg, und zwar in der Nähe des Krüger-Nationalparks in Südafrika. Da waren es 2 schwarze Mambas und die waren ganz eng umschlungen. Dann sind wir aus dem Auto ausgestiegen, haben so ein bisschen respektvollen Abstand gehalten und gedacht, so ein Glück. Die längste Giftschlange Afrikas in freier Wildbahn. Sebastian Lotzkat. Was ich mich seitdem immer gefragt habe, Kampf oder Liebesspiel, was wir bei den schwarzen Mambas da beobachtet haben?
Ja, hallo. Das wird ziemlich sicher ein... Ja, man kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen.
Ich bin da bin ich beruhigt. Weil das konnte ich nie so, man findet mal das.
Ja, also es gibt tatsächlich 2 Gründe, warum Schlangen sich eng aneinander schlingen, sich gegenseitig umschlingen können. Grund Nummer 1, der Sinn allen Lebens ist natürlich die Fortpflanzung. Ja, da muss man als Schlange nah an den Partner ran. Grund Nummer 2, das machen verschiedene Schlangenarten, sind sogenannte ritualisierte Kämpfe zwischen Männchen, um das Vorrecht, sich mit einem oft in der Nähe befindlichen Weibchen zu paaren.
Das heißt, wir wissen es nicht genau. Könnte das eine oder das andere gewesen sein?
Da muss ich jetzt sagen, Asche auf mein Haupt, ich kenne mich zu schlecht mit dem Fortpflanzungsverhalten der schwarzen Mamba aus. Es tut mir leid, ja. Sven, dass ich das jetzt hier eindeutig beantworten könnte.
Für euch da draußen, Sebastian arbeitet am Senckenberg Forschungsinstitut, bist promovierter Zoologe, bist Science Slammer und du hast gerade eine Liebeserklärung an ein unpopuläres Tier geschrieben, die Schlange. Und du bist heute Abend zu Gast, die Radio Wissen, eine Stunde Talk, schön, dass du da bist.
Hallo.
D-Radio Wissen.
Sebastian Lotzkat ist zu Gast. Sebastian, am Anfang, darf man sagen, du bist Schlangenforscher? Ist das natürlich wissenschaftlich kein korrekter Begriff, aber Schlangenwissenschaftler?
Ja, das kann man gerne sagen. Also der wissenschaftliche Begriff dafür wäre übrigens Ophidiologe.
Ja, wollte ich gerade sagen. Du bist ja Ophidiologe.
Ich würde mich allerdings ungern auf die Ophidiologie reduzieren lassen. Also generell beschäftige ich mich mit Reptilien und Amphibien ganz allgemein. Wobei die Schlangen halt ihre ganz besondere Faszination haben.
Wir haben am Anfang immer ein bisschen Überraschung bzw. freie Auswahl, wünsch dir was. 3 Aktivitäten und du darfst dich für eine entscheiden. Wir gucken mal, ob was für dich dabei ist. Olla steht hier. Hier kommen 3 Vorschläge für Aktivitäten mit Sebastian Lotzkat. Erstens, Urlaub in Panama. Ergänzung, am Strand, nicht im Regenwald.
Oh, das ist also Urlaub in Panama, spitzenmäßig.
Gut für Schlangen?
Natürlich, ja. Da habe ich über 12 Monate auf Tiersuche verbracht. Es würde mir allerdings doch wirklich sehr schwer fallen, nicht vom Strand in den meist dahinter befindlichen Regenwald zu gehen. Das wäre für mich ein Ding der Unmöglichkeit,
ehrlich?
An den Strand gefesselt zu sein. Ja.
Einfach nur da liegen?
Gerne den halben Tag.
Aber der andere Hälfte?
Aber also spätestens, wenn es dämmert, muss man da auch mal in den Wald.
Ah ja, das wollte ich gerade fragen, wie ist das bei Wildbeobachtungen? Sagt man ja immer, die Dämmerung morgens und abends ist gut, weil die Tiere dann aktiv sind. Gilt das für die Schlange auch oder ist die so im Unterholz unterwegs, dass das eigentlich egal ist, die Tageszeit?
Oh, das kann man so global pauschal nicht sagen. Bei uns in Deutschland brauchen Schlangen Sonnenwärme. Mhm. Ja, deswegen ist die solare Radiation da ein ganz entscheidender Faktor.
Das heißt?
Also ohne Sonnenstrahlen kann sich so eine Schlange in der Regel bei uns nicht auf Betriebstemperatur bringen, außer im Hochsommer meinetwegen. In den Tropen, da ist das was ganz anderes. Ja, also typische Tropen, wenn wir jetzt vom Strand in Panama reden, dann hätte das da so im Durchschnitt 27 Grad Celsius den ganzen Tag und das meiste der Nacht. Da können Schlangen tags und nachts unterwegs sein. Und dann kann tatsächlich die Dämmerung am besten sein. Dann ist so ein bisschen Schichtwechsel. Da kannst du die Nacht- und die Tagaktiven erwischen.
Ja. Zweitens wäre die Variante Lenkdrachen steigen lassen am Mainufer in Frankfurt, Klammer auf, Sebastians Studien- und Arbeitsort.
Das klingt doch super. Ja, das Mainufer in Frankfurt ist sehr hübsch, bietet einen schönen Weitblick innerhalb der Stadt. Und es klingt außerdem sehr leicht zu realisieren.
Ja. Lenkdrachen kannst du? Also ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber...
Also ich denke schon, ja. Nein, ich habe schon Lenkdrachen steigen lassen.
Okay. Ja. Oder Sebastian zeigt Sven, also mir, wie man eine Gewebeprobe von einer Schlange nimmt.
Das können wir auch gerne machen. Ja. Also wenn du mal nach Frankfurt kommen magst, dann können wir ja zum 2 und 3 ganz easy kombinieren.
Das stimmt.
Wenn D-Radio Wissen die Kosten für diese Aktivitäten übernimmt, dann wäre ich allerdings deutlich für den Panama-Urlaub.
Ich kläre das im Nachgang, aber ich habe so eine Ahnung, was unsere Chefs dazu sagen. Wenn du jenseits von der Kostenübernahme dich entscheiden müsstest, also Urlaub in Panama, aber am Strand, der Lenkdrache, oder du zeigst mir die Gewebeprobenahme.
Dann nichts gegen dich, Lenkdrachen oder Frankfurt, würde ich natürlich selbstredend sofort in den Flieger nach Panama steigen.
Du hast das Buch geschrieben, Keine Bange vor der Schlange. Das ist auch der Titel, mit dem du Science Slam gemacht hast davor, jetzt immer noch?
Ja, also der Slam, Keine Bange vor der Schlange, der ist eigentlich erst nach dem Buch entstanden.
Ah.
Also der hatte seine Premiere im Oktober vergangenen Jahres.
Ja.
Und da war das Manuskript schon beim Verlag.
Der Slam zum Buch.
Sozusagen der Slam zum Buch. Es ist ja momentan gang und gäbe, dass es ein Buch zum Slam gibt. Nicht wenige Slammer haben schon ein Buch rausgebracht. Ich bin auch über den Slam zum Verlag gekommen, habe aber nicht meinen Slam-Titel aufgeschrieben.
Okay. Untertitel ist Liebeserklärung an ein unpopuläres Tier. Braucht die Schlange das?
Ich würde mal pauschal sagen, ja. Ja. Also Schlangen, wir Menschen, wir stehen den Schlangen sehr ambivalent gegenüber. Ja. Man hasst sie oder man liebt sie. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die drastische Vorbehalte gegenüber Schlangen haben, die wirklich komplett vorurteilsbeladen sind, in Schlangen nur das Böse sehen. Keine Ahnung, wo das herkommt. Und deswegen fand ich es eigentlich lohnend und erstrebenswert und auch mal nötig, da mal eine Lanze für die Schlange zu brechen.
Und dann gleich als Liebeserklärung. Wirkt sehr romantisch.
Gut, der Untertitel, muss ich da dazu sagen, der kommt nicht
der Verlag,
von mir selbst.
Ja.
nee, ich habe dem aber vollstens zugestimmt. Denn also ich bin doch in heißer Leidenschaft für Schlangen entbrannt. Jetzt nicht in irgendeinem
romantischen Sinne.
Romantischen oder sag ich mal sexuell-körperlichen Sinne, aber es sind einfach unglaublich tolle Tiere.
Gab es so eine Art romantische Erfahrung mal mit Schlange? Also ich denke gerade an sowas wie, man sitzt irgendwo gemütlich und auf einmal ist die Schlange dann da.
Die romantische Schlange und schaut dir tief in die Augen.
Gibt es bei Asterix, na egal.
Das mit beiden empfinde Augen? Ich manchmal tatsächlich, also bei bestimmten Schlangen empfinde ich das tatsächlich so. Nee, aber allein eine nicht allzu garstige Schlange zu berühren, ja, zu handeln, finde ich, hat durchaus schon was Sinnliches. Also dieser Schlangenkörper an sich, absolute Geschmeidigkeit, dabei größtmögliche Kraft in diesem Muskelschlauch konzentriert.
Auch nicht glitschig, ne? Sondern um es klar direkt zu sagen.
Genau, ganz wichtig. Ja? Wenn die Schlange nicht gerade durch irgendeinen Glitch gekrochen ist, dann ist eine Schlange trocken. Das ist einfach so.
Wenn man fühlt sich das an?
Ist. Das kommt drauf an. Es gibt Schlangen mit glatten Schuppen, wo die Oberfläche wirklich spiegelglatt ist, mehr oder weniger. Das ist dann ja, das fühlt sich dann glatt an. Das ist schwer zu vergleichen. Vielleicht ein bisschen wie Kunststoff oder wie ein Fingernagel. Und es gibt Schlangen mit sehr rauen Schuppen. Ne? Die haben dann so Erhebungen auf der Schuppenoberfläche, sogenannte Kiele. Dann kann sich das irgendwo zwischen Raspel und ich sag mal, irgendwie so ein sammetartiger Stoff teilweise anfühlen.
Kannst du dich daran erinnern, als du zum ersten Mal eine Schlange angefasst und berührt hast?
Das allererste Mal, dass ich eine Schlange angefasst habe, das wird eine Riesenschlange gewesen sein in so einem Mitmach-Zoo, der in meiner Heimatstadt zu Gast war. Das war also keine Real Wilderness-Schlangenerfahrung. Ich kann mich aber noch sehr gut an die erste Schlange erinnern, die ich mit eigenen Händen gefangen habe.
Welche war das?
Das war eine Schlingnatter, die ganze Story gibt es auch im Buch. Das ist eine von den Schlangen, die sich schön glatt anfühlen. Heißt auch Glattnatter auf Deutsch, war Reptil des Jahres 2013. Da habe ich einerseits gemerkt, dass die sich glatt und toll anfühlt und zweitens dann gemerkt, dass Schlingnattern sich ungern unsanft fangen lassen dementsprechend dann gleich ihre spitzen Zähne auch in meinem Finger gehabt.
Das heißt, der erste Fangversuch war direkt mit einem Biss verbunden?
Der erste, das war ja nicht nur ein Versuch, der ist geglückt. Ich hatte die Schlange fest in der Hand habe das halt etwas zu fest gemacht, weil ich eben total unsicher war, Es war mein Debüt als Schlangenfänger.
War das schon während der Diss in Südamerika oder?
Nein, bewahre.
Jetzt habe ich wieder unter Beweis gestellt, dass ich nicht weiß, wo diese Schlange heimisch ist. Oh Gott.
Nee, die Schlingnatter ist eine von den 6 heimischen Schlangenarten.
Oh, da sind wir in Deutschland.
Genau, da sind wir in Deutschland. Und zu dem Wo und Wann verweise ich jetzt auch mal auf das Buch. Ich sollte das vielleicht nicht zu offen sagen. Nein, das war schon in meinem Bio-Studium. Also okay. Da war ich quasi ein Spätzünder, was den Wildnis hautnah Kontakt mit Schlangen anbetrifft.
Gibt es sowas wie, keine Ahnung, ein bestes Schlangenerlebnis, wo du sagst, das war eine besondere Sichtung, weil du das Thema gesehen hast oder das zu fangen oder damit zu arbeiten oder sowas wirklich dir was bedeutet?
Also generell freue ich mich eigentlich fast über jede Schlange, die ich sehe. Es gibt natürlich einzelne Dinge, die so ein bisschen hervorstechen aus der Masse der Schlangenbegegnungen. Spannend ist es zum Beispiel immer, wenn man eine wirklich große Schlange fängt. Ich erinnere mich sehr gut an einen 2,5 Meter Hühnerfresser. Das ist eine große Natter in Lateinamerika.
Der Name ist schon sehr vertrauenserweckend.
Der Name ist auf jeden Fall Programm. Die Schlange ist auch zumindest im vorderen Körperbereich am Kopf so schwarz-weiß getigert. Die sieht martialisch aus und die verhält sich auch so. Die weiß, dass sie groß und stark ist und die weiß, dass sie sich in entsprechenden Situationen halt mit Bissen und ihrer Kraft verteidigen
Aber
kann.
Aber wie fängst du die?
Bei diesem Hühnerfresser, da habe ich das quasi ganz klassisch gemacht, so ein bisschen den Schlangenbeschwörer gespielt. Ich habe mit meiner linken Hand so kreisförmige Bewegungen in halbwegs sicherem Abstand vor ihrem Kopf vollführt, sodass sie diese Hand halt als Feind, sage ich mal, fixiert hat. Und habe dann offensichtlich schnell genug mit der rechten Hand sie auch ganz klassisch direkt hinterm Kopf gegriffen und habe das tatsächlich geschafft, ohne ihre Zähne zu spüren. Da war schon mehr Erfahrung da.
Und die kommt dann in ein Gefäßbehältnis in der Plastiktüte?
In der Reihenfolge. Wenn ich Schlangen in wissenschaftlichem Auftrag fange, dann kommen die in aller Regel in ein Gefäß für die spätere Untersuchung. Ja, man untersucht die in der Regel nicht direkt an Ort und Stelle, sondern hältert die erstmal zumindest über Nacht, um dann am nächsten Tag mehr Zeit und Muße zu haben und eventuell halt eben auch die Gerätschaften, die nötig sind. Und typischerweise ist das, verwende ich dazu Beutel. Wenn es nicht anders geht, täte es vielleicht auch eine handelsübliche Plastiktüte. Wesentlich besser sind Stoffbeutel, damit das Tier atmen kann. Und bei sowas wie einem 2,5 Meter Hühnerfresser, da sollte man halt auch eine entsprechend stabile Tüte, Beutel, Tasche verwenden, weil so eine handelsübliche Plastiktüte von einem großen deutschen Supermarkt oder so,
reicht nicht, ne?
Die öffnet der ganz unversehens.
Aber ist da nochmal Gefahr drin? Also da hast du zwar den Kopf fixiert und die Zähne sozusagen können dir nichts mehr anhaben, aber das Tier ist ja trotzdem lang. Also ist das nochmal eine Gefahr? Wie handelt man das dann?
Das kommt auf die Schlange an. Lange, große Schlangen können enorme Kraft ausüben mit ihrem Körper. Und da muss man natürlich, dessen muss man sich gewahr sein und da muss man sich gegen absichern. Ja. Der Hühnerfresser, der ist zwar stark, der würde es aber nicht schaffen, jetzt einen Menschen ausgewachsener Größe irgendwie gefährlich zu komprimieren. Er ist keine Würgeschlange
in dem Sinne. Gefährlich zu komprimieren ist auch schön.
Ja. Und ja, da gilt halt im Zweifelsfall, dass man 2 Hände hat und im Idealfall hat man noch einen Kollegen dabei oder irgendwelche anderen Menschen, die man dann zu Hilfe bitten kann.
Gibt es sowas wie, keine Ahnung, dass mal wirklich was schiefgegangen ist, wo keine Ahnung, man liest, also brauchtest du mal ein Gegengift oder gab es was wirklich dramatisch Gefährliches mal für dich?
Es gab einige für meinen Geschmack zu enge Begegnungen mit Giftschlangen, die aber immer glimpflich verlaufen sind. Ich bin zum Beispiel schon mehrere Male sehr dicht an extrem gut getarnte Vipern, speziell Grubenottern in Lateinamerika, die mit ihrem Camouflage
kannst nichts machen, sie nicht
sehen, ja. Also und obwohl wir ja eigentlich bei solchen Aktionen immer suchend unterwegs sind und die dann meistens doch sehen, manchmal passiert es halt, dass du gerade mal nach rechts schaust, machst 2 Schritte geradeaus und dann liegt da diese Schlange. Das hat sich aber immer glimpflich entschieden, ja.
Sebastian Lotzkat, Schlangenforscher, aber du sagst, ne, Schlangen ist nicht alleine das. Ich habe nachgelesen, ein bisschen Klugscheiß muss bei sowas ja auch sein. Insgesamt, schreibst du in deinem Buch, gibt es momentan 3600 Schlangenarten, die man kennt. Das ist gestiegen. Wie viele davon kennst du? Also weißt, dass es die gibt und könntest sie benennen, nicht nur gesehen?
Da.
So, jetzt das, mal hier. Und könntest du die da bitte kurz aufsagen?
Das ist eine fies, schwierige Frage, ja. So, größenordnungstechnisch 100 habe ich schon persönlich kennengelernt. Dem Namen nach kennen könnten wir jetzt wahrscheinlich, also wenn wir uns eine Weile hinsetzen, einfach über...
Schaffen wir auch 105.
Schaffen wir wahrscheinlich so ein paar hundert, vielleicht knapp 1000, wenn ich mir einfach die Gattungsnamen nehme und überlege, welche Art Zusätze ich da hinten dran schon mal gelesen habe, dann kämen wir da sicher über 500. Ja.
Von wie vielen bist du gebissen worden?
Von wie vielen verschiedenen Arten kann ich es gar nicht genau sagen. Ich habe für das Buch meine kleine persönliche Schlangensichtungs-, Fang- und Bissstatistik gemacht und komme da, glaube ich, drauf, jetzt ist mir die Zahl entfallen, ich glaube 15 haben es geschafft,
glaube, irgendwie so,
größenordnungstechnisch, ja. Ne, von 616, die ich gesehen und über 300, die ich gefangen habe, haben es, glaube ich, 42 versucht, mich zu beeißen und 15 haben es letzten Endes geschafft.
Und dann hat dein Kollege, mit dem du unterwegs warst, natürlich sofort die Stelle ausgesaugt, weil man ja weiß, dass genau das ist, was man da machen muss.
Ja, klar. Also erstmal ausgesaugt, dann das Messer rotglühend aufgeheizt, großzügig Gewebe um die Bisswunde rum rausgeschnitten und da dann die Asche einer verbrannten Schlange reingerieben.
Weil es natürlich Quatsch ist, ne? Also Aussaugen ist totaler Quatsch, genau wie sonst irgendwas. Also was mache ich, wenn ich gebissen werde bei einer Schlange?
Ja, also nochmal ganz deutlich, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, liebe Kinder, liebe Eltern der lieben Kinder, alles, was ich eben gesagt habe, ist totaler Schwachsinn. Diese ganzen Hausmittelchen wie fest abbinden, aufschneiden, ausbrennen, vor allem dieses Aussaugen sollte man komplett sein lassen. Das ist in aller Regel alles unglaublich kontratherapeutisch. Naja, ne? Schlange beißt einen, man kriegt mit diesem Giftzahn oder den Giftzähnen der Schlange, kriegt man wie mit einer Injektionsnadel, kriegst du ein paar Tröpfchen von einer potenziell sehr schädlichen Flüssigkeit unter die Haut, mehr oder weniger tief in dich rein injiziert. Und solange diese Flüssigkeit da bleibt, wo sie ist, ist das ja erstmal nur ein, sag ich mal, sehr lokales Problem. Hm. Ja, wenn du jetzt anfängst, da dran rumzusaugen, das aufzuschneiden oder so ein Gelerch, dann verletzt du ja selber aktiv Blutgefäße an dieser Stelle. Du hilfst dem Gift,
damit dann da eigentlich kann.
In deinen Kreislauf zu kommen und damit auch an Orte, wo es halt viel Schlimmeres tun kann, als es das in an deinem Fuß oder an deiner Hand, wo die meisten Bisse halt hingehen, bewirken könnte.
Ja. Ich habe eine ganz besondere Art mal mitgebracht, auch akustisch. Vielleicht erkennst du die ja noch.
Hallo Leute, hier ist euer freundlicher blauer Sauser und wünscht euch allen einen besonders angenehmen Tag.
Der blaue Sauser.
Herrlich.
Was hat es damit auf sich?
Der blaue Sauser.
Sausack. Ich habe am Anfang immer blauer Sausack verstanden.
Nein, nicht Sausack.
Ja, aber blaue Sauser.
Der blaue Sauser, das muss man auch so lispeln.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, das ist die Schlange mit dem Sprachfehler. Der blaue Sauser, das waren so kurze Zeichentrickfilmchen. Ursprünglich mal im Vorprogramm vom Kino, 70er Jahre war das. Und die kamen noch vereinzelt im Fernsehen, als ich ein Kind war.
Da sind wir Ende der 80er irgendwie so.
Da sind wir, ja, Mitte, Ende der 80er. Ja, gab es dieses, sitzt so ein Kind da, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Ja, und dann,
nicht, dass ich das kennen würde.
Nein, nicht, dass wir das kennen würden. Und dann kamen manchmal, dann kamen zum Beispiel auch Sancho und Pancho. Mhm. Und der blaue Sauder ist tatsächlich auch ein Spin-off von Sancho und Pancho.
Diesen
dick und doof Fröschen da aus Mexiko. Da hat er seinen ersten Auftritt gehabt und später seine eigenen Shorties bekommen. Der blaue Sauser ist eine ziemlich wurstige, also nicht wirklich natürlich realistisch gestaltete Schlange, deren nicht wirklich gespaltene Zunge auch ständig schlaff aus dem Maul hängt, daher auch das Lispeln. Und der blaue Sauser saust, wie der Name es andeutet, ist er blau und saust herum und möchte die meiste Zeit irgendwas fressen. Und gerät dabei überraschend oft an einen japanischen Kampfkäfer, der ihm dann teilweise schon im Magen angekommen ziemlich deutlich klar macht, dass er nicht zum Fressen geeignet ist, eben aufgrund seiner Kampfkünste.
Und da war dir als Kind schon klar, dass mit den Schlangen, das ist es.
Dass ich Schlangen unheimlich faszinierend finde, das war mir sogar schon klar, bevor ich den blauen Sauser kannte.
Was?
Aber der blaue Sauser war einfach mal eine sehr freundliche Schlange. Sowas hat man selten, freundliche Schlangen in den Medien, in Geschichten. Und deswegen herrlich dazu angetan, meine Freundschaft, meine Zuneigung zu Schlangen doch noch weiter zu verstärken. Ja.
Jetzt hat es beim blauen Sauser irgendwann vielleicht angefangen. Jetzt hast du die Forschungs- oder Feldarbeit für deine Diss hast du in Panama auch gemacht?
Richtig.
Ja. Ja. Sag mal kurz drei Sätze, was genau hast du gemacht? Ging es darum, viele Arten, also ist das Biodiversität, um zu gucken, wie viel Artenvielfalt ist da oder was habt ihr gemacht?
Ganz genau, also du hast schon ins Schwarze getroffen. Wir haben da ganz, also wir, ein Kollege, der hat das gleiche mit Amphibien gemacht und ich für die Reptilien. Wir haben da ganz grundlegende Baseline-Biodiversitätsforschung betrieben. Wir haben uns etwa 200 Kilometer von so einer langgezogenen Gebirgskette im Westen Panamas vorgenommen. Und die Frage war, ja, klingt ganz banal, was gibt es da für Arten, wie viele und welche und wo hängen, kriechen, hüpfen, hocken die so alle rum?
Warum Panama?
Panama war eine Idee von dem Leiter unserer Arbeitsgruppe. Der war, während wir noch an unseren Diplomarbeiten geschrieben haben, war der zum ersten Mal so richtig in Panama. Und da haben sie an einer bestimmten Stelle in diesem Gebirge binnen von 24 Stunden vier neue Echsenarten entdeckt. Mhm. Und da hat er sich für Panama entflammt, da er aber selber halt natürlich ein wichtiger Mann ist, nicht da immer monatelang irgendwo verschwinden kann, hat er dann
schickt
quasi,
er seine Promoventen nach runter.
Genau, hat er dann zwei angehende Doktoranden gefragt, ob Panama nicht irgendwie gut klänge und das fanden die beiden und so kam das.
Wie viel habt ihr gefunden insgesamt an Schlangen?
Da kann ich dir jetzt keine konkreten Zahlen nennen, so leid es mir tut. Ich
habe größenordnungstechnisch mal, um eine Idee zu kriegen.
Größenordnungstechnisch habe ich selber in Panama so um die 60 Schlangenarten gesehen, 50, 60. Individuenzahl, wie viele einzelne Tiere, da müsste ich jetzt wirklich nachschauen. Das waren weit über 200.
Okay, aber es ist eher so, wie lange wart ihr da im Feld?
Insgesamt haben wir etwa 12 Monate sogenannte Feldarbeit gemacht, verteilt auf 4 Reisen.
Okay. Aber das heißt, es ist nicht, ihr seht nicht an jedem Tag mehrere Schlangen.
Nein, das ist sogar eher ungewöhnlich. Ja. Was man an einem Tag dutzend oder sogar hundertfach sehen kann, das sind vor allem Echsen und Frösche dort. Schlangen sind heimliche Tiere. Schlangen leben im Verborgenen. Schlangen sind auch in den Tropen zu einem großen Teil Tiere, die im Untergrund, im wahrsten Sinne des Wortes, leben. Und bei jeder Schlange, die man sieht, freut man sich. Die besten Schlangennächte, die wir hatten, das waren welche, wo wir 5 verschiedene Arten in einer Nacht nächtlicher Suche gefunden haben. Und das war dann schon wirklich 3 Kreuze. Heute war die Spitzennacht. Ich glaube, mehr als 5 Arten hatten wir auch nie.
Und nachts, weil die nachtaktiv sind größtenteils, die Arten, die da leben?
Nachts, weil wir vor allem nachts unterwegs sind. Das hat einfach mit der Technik des Suchens zu tun.
Und der Zeitverschiebung.
Nee, weniger. Es geht wirklich tatsächlich darum, dass sich nachts gewisse Tiere, viele der Zielarten, die wir da haben, besser finden und oder besser fangen lassen als tagsüber.
Weil?
Einerseits gibt es da in den Tropen haufenweise nachtaktive Amphibien und auch Reptilien. Bei Amphibien ist ja auch hier in Deutschland nichts Ungewöhnliches. Die sind eigentlich nachts oder wenn es halt ein bisschen duster ist draußen. Bei Reptilien ist es ja hier in Deutschland ungewöhnlich, dass die nachts draußen sind. In den Tropen ist das gang und gäbe. Ne? Also viele Schlangen, meine Lieblingsschlangen zum Beispiel, die Schneckennattern, die kommen eigentlich erst raus, wenn es dunkel wird. Und tagsüber weiß der Geier, wo die rumhängen.
Habt ihr eine Art gefunden, die vorher noch nicht da war? Also habt ihr eine neue Art gefunden?
Die war sicher vorher auch schon
da.
Sonst hätten wir sie nicht gefunden. Also es sind 2 neue Schlangenarten schon beschrieben worden im Zuge meiner Promotion, im Zuge meiner Doktorarbeit. Und wir haben noch einige weitere in petto, wo wir bisher noch nicht dazu gekommen sind, einfach die formale Beschreibung.
Kriegen die dann auch so in Klammern deinen Namen dahinter?
Nein, das ist leider, oder sagen wir mal Gott sei Dank, verboten. Du darfst, es gibt Regeln für die wissenschaftliche Namensvergabe und du darfst kein Tier, keine Pflanze, kein gar nichts nach dir selbst benennen. ich könnte eine Schlange Lotzkati nennen, dann müsste ich aber in der Etymologie, das ist heute auch eigentlich Pflicht, dass man in einem kleinen Absatz erklärt, wie komme ich zu dem Namen und wie ist der grammatikalisch gebildet, dann müsste ich da ganz deutlich darlegen, dass ich die meinem Vater, meiner Schwester, meiner Mutter oder irgendeinem anderen Lotzkat außer mir widme. Denn sonst würde dieser Name nicht akzeptiert. Ich dürfte den nicht so
verwenden. Ja, aber dann macht man das halt und dann wird er akzeptiert.
Ja, aber ich würde dann auch ehrenhalber, würde ich dann auch den Vornamen noch mit dazu tun, um dass gleich klar ist, welcher Lotzkat da gemeint ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, Schneckennatter. Das ist
korrekt.
Ja, das ist Lieblingsschlange, weil?
Da lasse ich mich auch in dem Büchlein so ein bisschen drüber aus. Schneckennattern verkörpern so die putzige, absolut ungefährliche Schlange. Ja, die typische Schneckennatter hat einen Riesenkopf mit einer runden Knubbelfresse und großen, da fast rausfallenden Glubschaugen. Ja, die triggern ein Kindchenschema. Das ist wie beim Babyhäschen, so ein bisschen. Viele Leute, die Schlangen sonst eher doof finden oder sich vielleicht auch wirklich handfest vor denen fürchten, können sich das Bild einer Schneckennatter oder auch die Schneckennatter selbst eigentlich ganz gut anschauen und finden das gar nicht so furchteinflößend.
Sebastian, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das ich dir gerne mal kurz zur Verlesung vorbringen möchte. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Jetzt habe ich gerade nicht geguckt, welche Übersetzung es ist. Erste Buch Mose natürlich. Hat die Schlange bei uns deshalb so ein schlechtes Image?
Das von dir jetzt genannte Zitat, diese Bibelpassage aus Genesis, hat meines Erachtens sehr viel mit dem schlechten Image, was Schlangen in unserer westlichen Welt mit der vielgepriesenen christlichen Leitkultur haben, zu tun.
Ja. Weil wir das einfach von vornherein so mitkriegen. Hier Vertreibung aus dem Paradies, Schlange, fällig.
Die Schlange wird da regelrecht verteufelt, ja. Und leider fällt dieser Satz, die Schlange aber war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, der fällt am Anfang dieses Genesis-Kapitels.
Genau,
das wird dann total zunichte gemacht von diesem Fluch. Und tatsächlich findet man das findet man in allen monotheistischen Weltreligionen. Ja? Da ist Judentum und Islam nicht großartig anders gelagert.
Das heißt, kulturell übergreifend ist es wirklich für die Schlange schwierig.
Ich persönlich sehe das so. Gerade in diesen genannten drei Religionen, Judentum, Islam und Christentum, kommen Schlangen nicht gut weg. Und wenn du mich fragst, bringe ich das doch sehr stark in Verbindung mit der Tatsache, ja, mit dieser oft religiösen Bedeutung, die Schlangen für ältere, frühere Gesellschaften gehabt haben, für viele Gesellschaften heute noch haben. Geh mal nach Indien, na, da werden Schlangen angebetet und respektiert und da gibt es hammerharte Giftschlangen. Und das ist natürlich dann für missionierende, monotheistische, Alleinvertretungsanspruch erhebende Religionen ist das natürlich ein Dorn im Auge, wenn da jetzt so ein Otterngezücht da so regelrecht vergöttert wird, ja teilweise, was es auch hier bei uns in Europa übrigens gab. Und dann kommt man dem halt irgendwie bei. Ja? Warum nicht, indem man es verteufelt, nachhaltig schlecht
redet. Kannst du dir dann sowas wie Harry Potter angucken? Oder also ist das wirklich schwierig?
Ja, Harry Potter, sowas muss ich mir manchmal notgedrungen anschauen. Nein, nichts gegen Harry Potter an sich. Wobei, nein, das gehört jetzt nicht hierher.
Weil er auch so einen Sprachfehler wie der blaue Sauser hat. Ne? Also insofern.
Also das missfällt mir sehr an Harry Potter. Da muss ich wirklich einmal sagen, liebe Frau Rowling, also wir sollten uns mal zusammensetzen, aber es ist halt jetzt noch zwei Jahrzehnte zu spät. Das finde ich extrem schade, dass auch da Schlangen eigentlich immer für das Böse irgendwo stehen.
Das Evil.
Genau, das ist also, sobald eine Schlange irgendwo am Start ist, ne, da gibt es Tote, mindestens Verletzte.
Ja. Apropos, ich fand sehr geil, du Huckster, kann man vielleicht sagen, in dem Buch auch mehrfach drauf rum, auf deinem Lieblingsfilm. Lieblingsschauspieler ist, glaube ich, Samuel L. Jackson in dem Zusammenhang. Und du erwähnst mehrfach diesen großartigen Film Snakes on a Plane. Ich muss mich da ein bisschen outen, den kannte ich vorher nicht.
Nein.
Und habe mir dann den Trailer bei YouTube angeschaut. Und
du musst dir sofort den Film kaufen.
Ja,
du
und
brauchst
sehe
den ganzen
Samuel
Film.
L. Jackson, der mehrmals sagt, the fucking snake, und dass er sie dann umbringen will. Also ich war schwerst beeindruckt. Warum ist das für dich der herausragendste cineastische Film überhaupt?
The motherfucking snakes on the motherfucking plane.
Ja.
Nein, es gibt ja nicht erst seit man Schlangen im Computer kostengünstig halbwegs anständig animieren kann, Schlangenhorror, Schuppenhorror, dann meistens mit Schlangen, aber seit man Schlangen im Computer animieren kann, Anaconda hat da den Anfang gemacht, schießt das wie Pilze aus dem Boden. Meistens ziemlich schlechter Schlangenhorror. Und Snakes on a Plane, dieser Film ist einfach legendär, weil ich glaube, jetzt zitiere ich fast wörtlich aus meinem kleinen Büchlein, mehr Schlangen, die auf mehr abgedrehte Arten und Weisen mehr Menschen in so ziemlich alle erdenklichen Körperteile beißen, kann man sich echt kaum vorstellen. Also dieser Film ist dermaßen abgedreht, man muss das einfach gesehen haben. Samuel L. Jackson hat das Skript mehr durch Zufall gelesen und die Produktionsfirma war ganz überrascht, dass er verlangt hat, eine Rolle in diesem Film zu spielen.
Ja, wer weiß, was das über ihn irgendwie aussagt.
Naja, der Mann hat sich aber auch, wenn man dem Buschfunk glauben kann, vertraglich dagegen abgesichert, näher als eine gewisse Anzahl von Fuß
stimmt,
an eine Schlange ran zu müssen bei den Dreharbeiten. Ja.
Krass. Ja. In Deutschland, um da mal eben drauf zu gucken, wir haben, schreibst du auch, glaube ich, 6 verschiedene Arten.
Das ist richtig.
2 Vipern, ja. 4 Nattern.
Mhm.
Und im Prinzip alle nicht dramatisch gefährlich.
Im Prinzip in der Realität, wie man es dreht und wendet, keine der deutschen Schlangen ist in irgendeiner Weise dramatisch gefährlich. Ja? Die 4 Nattern bei uns sind absolut ungiftig. Erkennt man an runden Pupillen und großen symmetrischen Schuppen.
Wie bei dieser Merksatz, da gibt es beim Science-Tem sieht man das bei dieser Sache nochmal eben.
Man kann sich den Kopf von oben anschauen und dann gilt, sind auf dem Kopf nur große Schilde, hast du eine Natter gerade im Bilde, fehlt kleinen Schuppen, Symmetrie, berühr die Schlange besser nie.
Okay.
Ja, das Letzteres gilt auch weltweit. Also Schlangen, auf deren Kopf sich ein Sammelsurium an kleinen Schüppchen befindet, deren Symmetrie vorhanden ist, aber nicht auf den ersten, auch nicht auf den zweiten Blick unbedingt zu erkennen, da sollte man die Finger von lassen. Das bedeutet nicht, dass man Schlangen mit großen Schilden auf dem Kopf unbedingt streicheln muss. Da gehört nämlich auch deine schwarze Mamba dazu.
Ja, das stimmt.
Aber in Deutschland, wildlebende Arten in Deutschland, da gilt das.
Wo gehe ich in Deutschland hin, wenn ich wildlebende Arten mal sehen will? Also wo suche ich?
Wenn du in Deutschland eine Schlange sehen willst, dann kommt jetzt bald eine gute Zeit. Ja, das frühe Frühjahr, die kommen aus dem Winterquartier und müssen sich erstmal aufwärmen. Sonne ist noch schwach. Dann findest du die in der Nähe ihrer Winterquartiere. Generell findet man Schlangen am besten entlang von linearen Strukturen. Eine Böschung,
ein Weg. Ein
Gebüschsaum, ein Wegrand, genau. Ich bin gerade durchs Rheintal hierher gefahren, ne? So eine Trockenmauer da am Weinberg. Davor, da drin oder da drauf. Das ist ein super Ort, um Schlangen zu finden.
Gehst du selbst noch auch in Deutschland los? Also ich meine, die 6 Arten hier wirst du wahrscheinlich mehrfach und vielfach gesehen haben.
Stimmt leider nicht mal ganz. Mir unsere seltenste Schlange, die Aspisviper.
Okay.
Die gibt es auf wenigen deutschen Quadratkilometern im Südschwarzwald. Und da ich da nicht wohne, habe ich seit Jahren vor, komme aber irgendwie nie dazu, da mal wirklich dezidiert hinzufahren, ein paar Nächte auch dort in der Region zu übernachten und dann wirklich von früh bis spät diese bei uns extrem seltene Viper zu suchen.
Dann sag uns zum Schluss, also Buch erscheint jetzt, glaube ich, Mitte März.
Am 14. März.
Genau, Hansa Verlag, keine Bange vor der Schlange, so heißt es richtig. Was kommt danach? Was sind die Pläne für dich in den nächsten Monaten?
Nun, erstmal bin ich weiterhin Wissenschaftler bei Senckenberg in Frankfurt. Übrigens, Leute, geht mal wieder ins Senckenberg-Museum. Geilste Schlange, wo im Museum
das
auf
ist
der
das
Welt
mit dem,
gibt,
wo
findet
dieses,
man da.
Welche Schlange ist das nochmal?
Das ist eine große Anaconda, fast 5,5 Meter lang.
Und die hat so einen Meerschwein.
Die hat einen großen Meerschwein-Verwandten, ein Wasserschwein.
Ja, das
größte Nagetier der Welt in ihrem Maul. Und es ist einfach unglaublich spektakulär, wie weit diese Schlange ihr Maul aufkriegt.
Ja, man kriegt direkt Bauchschmerzen, weil man denkt, es muss ja noch verdaut werden.
So ein bisschen, ja. Und das ist nicht mal übertrieben. Also die Größenverhältnisse sind realistisch.
Okay.
Ja. Gut, und dann bin ich auch dabei, gerade noch ein weiteres Buch zu schreiben. Und ganz besonders freue ich mich darauf, dieses Jahr mal wieder nach Lateinamerika zu kommen.
Das steht an.
3 Wochen auf Kuba mich rumtreiben im Urlaub und dann 2 Monate mal wieder Panama sehen und dabei auch ein bisschen Costa Rica mitnehmen auf der Suche nach Schlangen, Echsen und Co.
Sebastian Lotzkat war heute Abend zu Gast, der Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Die Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.